Hallo und herzlich willkommen bei Sex und Essen. Inspirationen, die Lust auf mehr machen. Mein Name ist Nicole Siller. Ich bin unter anderem Sexualberaterin und begleite und inspiriere Menschen zu mehr sinnlichem, lebendigem Genuss beim Essen und beim Sex. Schön, dass du da bist. In der heutigen Podcast-Episode spreche ich mit Beate Absalon. Sie hat aktuell ein Buch geschrieben, das heißt Not Giving a Fuck. Der Link findet sich in den Shownotes. In diesem Buch bzw. auch in unserem Gespräch geht es von lustlosem Sex und sexloser Lust über den Druck, großartigen Sex allgemein allgegenwärtig erleben zu müssen. Der Sex kann einem also wirklich leid tun, schreibt Beate. An dieser Stelle möchte ich auch erwähnen, dass wir in Episode 48 von Sex und Essen schon einmal miteinander gesprochen haben. Damals hat Beate erzählt über BDSM-Workshops, die sie gibt und die Lust an der Ohnmacht. Aber heute geht es um ganz etwas anderes, wie wir gesellschaftlichen Zwang überwinden und wieder zurückfinden zu lebendiger Intimität. Meine heutige Gästin ist die Beate Absalon. Wir hatten schon mal ein Gespräch. Schön, ja. Beate, dass du wieder da bist.
Das freut mich auch sehr. Die ja. Wiederholung, sehr schön.
Genau. Damals hatten wir ein ganz explizites Thema. Mhm. Ich kann jetzt nicht mehr auswendig sagen, welche Episode das war, aber das steht dann in den Shownotes.
Ja, es ging ums Fesseln.
Genau. Ja. Es ging um Macht und Ohnmacht.
Mhm. Genau.
Um erotische Spiele. Heute geht es um ganz was anderes. Beate, du hast ein Buch geschrieben.
Ja.
Möchtest du uns kurz erzählen, was die Quintessenz des Buchs ist, was du mit dem Buch erreichen möchtest? Du bist Wissenschaftlerin. Meine heutige Gästin ist die Beate Absalon. Wir hatten schon mal ein Gespräch. Schön, ja. Beate, dass du wieder da bist.
Das freut mich auch sehr. Die ja. Wiederholung, sehr schön.
Genau. Damals hatten wir ein ganz explizites Thema.
Es ging ums Fesseln.
Genau.
Ja.
Es ging um Macht und Ohnmacht.
Mhm. Genau.
Um erotische Spiele. Genau. Heute geht es um ganz was anderes. Beate, du hast ein Buch geschrieben.
Ja.
Möchtest du uns kurz erzählen, was die Quintessenz des Buchs ist, was du mit dem Buch erreichen möchtest? Du bist Wissenschaftlerin.
Mhm.
Und ich habe mir gedacht, du stellst dich jetzt mal kurz vor und erzählst was von dir.
Sehr gern. Genau. Sexualwissenschaftlerin klingt gut. Ich bin tatsächlich Kulturwissenschaftlerin und wir haben, glaube ich, auch darüber gesprochen beim letzten Mal, dass ich auch Workshops gebe, eben auch Fesselworkshops, aber auch darüber hinaus. Ich bin also Teil der sogenannten sexpositiven Szene und davon informiert und inspiriert, aber auch so ein bisschen in einem liebevollen Widerstand ist auch dieses Buch entstanden, weil es sich ebenso einreihen möchte in so eine Suche nach der Revolution, nach freiem Sex für alle, also dieses feministische Liberalisierungsprojekt. Und als Teil dieser sexpositiven Bewegung ist mir deutlich geworden, es geht darum, mehr Sex, mehr Sprechen über Sex, mehr Vielfalt, mehr sexuelle Spielereien, mehr Toys und dieses mehr. Und das ist ganz fantastisch. Und dann habe ich gemerkt, aber dieses mehr, was alles integriert werden soll in die Vielfalt des Sexuellen, übersieht etwas, das ich jetzt versuche, in diesem Buch, das ich geschrieben habe, auch mit reinzugeben. Also auch ein mehr an keine Lust auf Sex haben, von Sex gelangweilt sein oder dass Sex einem irgendwie egal ist, Asexualität, auf Sex verzichten wollen, von Sex genervt sein, mit Sex Schwierigkeiten haben. Das ist etwas, was ja entweder als etwas ein Schlechtes, Mangelhaftes, eine Leere oder Ähnliches behandelt wird und man schnell loswerden möchte. Und mein Versuch ist jetzt, was passiert, wenn wir das nicht als Mangel oder Makel betrachten, sondern als etwas, das eine ganz eigene Qualität hat, die auch sehr, sehr spannend sein kann und uns Wichtiges über uns selber oder über den Sex auch erzählen kann. Also so ein bisschen auch die Suche nach, gibt es auch eine Potenz in der Impotenz, anstatt quasi zu sagen, die Impotenz und andere Dysfunktionen, Störungen, auf die ich unter anderem auch schaue, müssen gleich
gelöst werden.
Gelöst werden, ja. Symptome behandelt werden, ja. Genau.
Ich finde das super wertvoll. Ich darf jetzt mit meinen Worten was dazu sagen, weil ich finde das so, so, so wichtig. Ich meine, natürlich kommen Menschen zu mir, die mit ihrer Sexualität, mit den Themen rund um Sexualität oder mit ihrer Beziehung unzufrieden sind. Ja. Aber sehr oft ist es eben, dass viele Menschen erwarten, bestimmte Dinge erfüllen zu müssen, von sich selbst und von anderen. Und wir ja beide offenbar sehr stark merken, dass es Sexualität immer mehr in Richtung Leistung oder Erfüllung, und zwar nicht das, was man spürt und will, worauf man Lust und Begierde hat, sondern das, was man da draußen glaubt, tun zu müssen.
Genau.
Das ist ja so. Ja. Und wir beide haben offenbar die absolute Haltung, Menschen wieder mit sich gut zu connecten. Und wir sind nun mal Menschen.
Genau.
Wir sind manchmal hungrig und manchmal sind wir satt. Manchmal haben wir Lust und manchmal haben wir Unlust. Manchmal sind wir müde, manchmal sind wir total aktiv. Und das ist alles ganz menschlich.
Absolut. Und darf sein. Und sobald es auftaucht, und so schön, dass du das auch beschreibst mit dem, am Ende geht es doch nur um dieses Spüren von dem, was körperlich gerade wirklich da ist und nicht einem bestimmten Bild zu entsprechen. Mhm. Aber die Art und Weise, wie wir Sexualität gestalten, ist eben oft eher diese Orientierung an den vorgefertigten Schablonen, in die man sich versucht einzuquetschen so richtig. Mhm. Und dann ist das Leben, das ist ja auch eigentlich das Schöne, das Leben ist so viel mehr und quillt aus diesen Schablonen hinaus, macht nicht, was wir davon wollen. Und so schade, wenn dann der Eindruck entsteht, dann ist etwas falsch mit mir oder etwas ist falsch mit uns oder etwas ist falsch mit dem Sex und müsste wieder regelkonform ablaufen, wenn doch.
Wie schade.
Ja, total schade.
Voll schade. Ich bin ja, also weil du gerade sagst, die körperlichen Reaktionen, aber ich glaube, es geht ja auch ganz stark um Sehnsüchte oder um Emotionen. Also nicht nur der Körper, aber der Körper ist natürlich das Lustinstrument oder das Instrument unter Anführungsstrichen, auf dem wir ja oftmals spielen, mit dem wir spielen für sexuelle Erregung. Wobei ja, wie wir auch wissen, auch Gedanken und
absolut,
Fantasien unfassbar den Körper wieder beeinflussen können. Also es hängt ja alles zusammen.
Genau.
Aber ganz ein großes Feld, dieses Schablonendenken, wie du das jetzt auch genannt hast, oder das Schablonen reagieren wollen. Und da sind wir aus meiner Erfahrung heraus meistens nicht gut mit uns verbunden.
Genau. Ja, ja. Deswegen ist auch spannend, dass wir beide diesen Begriff des Lebendigen, lebend ich bei dir und ich, der Untertitel, der Titel des Buches ist Not Giving a Fuck und spielt so mit diesem Wortspiel und alles, was da drin steckt. Und am Ende ist es ein sehr langer Untertitel, dass es um lustlosen Sex und sexlose Lust geht und ein Versuch, gesellschaftliche Zwänge zu überwinden und lebendige Intimität zu finden.
Mal schon.
Und wieder zu sagen, am Ende geht es ja nicht darum, einem Bild zu entsprechen, sondern lebendig, vital zu sein.
Mhm.
Und dazu gehört eben das ganze Spektrum.
Mhm. Ich erlebe das ja ganz oft bei Menschen, die kommen und sagen, wir haben jetzt nicht mehr, keine Ahnung, zweimal die Woche Sex, so wie das alle anderen haben. Oder so.
Ja.
Ja. Da sind wir schon mittendrin, weil viele glauben, etwas erfüllen zu müssen. Oder ich höre das auch oft, wenn wir unter den Freundinnen so sprechen, dann höre ich, die machen das aber so und so, warum machen wir das nicht?
Ja.
Also dieses ständige Vergleichen,
da
sind wir immer im Kopf, immer in dem To-Do.
Ja, ist doch erstaunlich. Ja, du hast Leistungssex genannt. Das ist ein Begriff, den ich auch verfolge, ist Erfolgssex. Das ist so ein Erfolg, ein Bild von erfolgreicher Sexualität gibt. Und dem stelle ich eben die Verheißungen scheiternder, versagender Sexualität immer in Anführungsstrichen, weil es das vermeintliche Scheitern ist. Und mein Plädoyer ist so ein bisschen, gerade in dem Scheitern, im Stolpern, in dem, was schiefläuft, finden sich so, also das Fehlerhafte kann so erotisch sein und ist so funkelnd und sprühend und oft so viel interessanter als Erfolgssex, den man fehlerfrei und zielorientiert auf die Bühne bringt. Das so, kommen wir uns da wirklich nahe? Erleben wir da, was wir im Sex eigentlich wirklich suchen? Wenn Menschen ja erzählen, ich will mich fallen lassen, ich will mich hingeben, ich will akzeptiert werden als ganzer Mensch, ich will ich sein dürfen.
Überrascht werden
auch. Ich will auch einfach wild und verrückt und sinnlose Sachen machen und jetzt nicht.
Spielen.
Immer läuft das Leben um. Genau, spielen ist auch ein ganz wichtiger Begriff für mich. Immer müssen wir leisten und sinnvoll erscheinen und irgendwie, dass unser
etwas
Leben
erfüllen.
Unser Lebenslauf irgendwie einen sinnvollen Ablauf ergibt. Und komischerweise könnte doch der Sex mal der Ort zum Auftanken und Entspannen sein, wo wir all das nicht machen müssen. Und ich habe jetzt die Körper so betont, weil für mich ein Zugang war, dass ich dachte, die Körper sind uns da vielleicht manchmal einen Schritt voraus und dass, wenn diese Dysfunktionen oder sogenannten Störungen auftauchen, dann dachte ich, ist es vielleicht so, als wüssten unsere Körper mehr und die gehen für uns in den Protest und in den Streik und sagen, nee, wir machen jetzt diese Erfolgssexualität nicht mehr mit. Wir ärgern uns dann meist darüber, also denken irgendwie,
der Kopf ärgert sich.
Genau. Der Geist ärgert sich und denkt sich, kriege ich keinen hoch oder bin ich feucht genug oder habe Orgasmus-Schwierigkeiten oder eben meine Scheidenwände sind zu verkrampft, um regelkonform Sex irgendwie auf die Bühne zu bringen. Und da so ein Umdenken einzuladen und zu sagen, diese körperlichen Symptome sind auf deiner Seite, sind deine Freunde, kämpfen wirklich für dich und möchten eher sagen, irgendwas stimmt hier nicht. Und was passiert, wenn wir diesen Symptomen anfangen zu lauschen und nicht gleich sie loswerden zu wollen.
Ich finde das sehr spannend, was du sagst, weil ich hatte tatsächlich vor ein paar Wochen mit einer Frau zu tun, die mir erzählt hat, sie hat jetzt einen super tollen Partner gefunden. Da passt eigentlich alles und also von seinem Job, von seinem Auftreten, vom Aussehen und was sie gemeinsam für Interessen haben, es ist eigentlich alles perfekt. Das, was sie irritiert ist, sie haben auch schöne Sexualität, soweit so gut. Das, was sie irritiert, ist, dass sie diese intime Nähe vermisst hat und dass sie immer wieder, wenn sie mit ihm eine Nacht in einem Bett verbracht hat, die haben noch nicht gemeinsam gewohnt, dass ihr Körper, also sie wäre immer fast aus dem Bett gefallen.
Ah, spannend.
Ich finde das super spannend. Und ich habe auch mal, das ist jetzt glaube ich schon 2 Jahre her, so ein Workshop gemacht, Radical Honesty. Und da geht es auch ganz stark darum, dass man eben zwar natürlich, wie wir alle sind, der Kopf hat Erfahrungen, das Gehirn ordnet sofort ein, auch das Unterbewusstsein. Okay. Also das ganz klar. Das heißt, das Gehirn ist auch faul, möchte sofort auf schon erlebte Erfahrungen zurückgreifen, hervorzaubern und sagt uns in der Millisekunde, was da jetzt passiert. Und das ist ja meistens nicht das, was tatsächlich passiert, sondern wir machen das einfach unbewusst wieder. Und in diesem Radical Honesty Konzept ist es ja doch so, dass wir sagen, ich sehe jetzt, keine Ahnung, ich sehe jetzt gerade, du sitzt mir gegenüber und lächelst und nickst. Und ich interpretiere das als Zustimmung, aber dass ich dich dann frage, ist das so? Und dazwischen noch den Schritt mir erlaube zu sagen, wie fühlt sich mein Körper gerade an?
Ja, sehr gut.
Bekomme ich Luft? Habe ich schwitzige Hände?
Weiche Knie.
Weiche Knie? Wird mein Brustkorb ganz weit oder habe ich irgendwo eine Verkrampfung? Also diese Körperintelligenz, ich glaube, dass wir da ganz viel noch uns bewusster machen dürfen.
Absolut.
Und nicht nur im Körperintelligenz ist, ich kann schneller laufen, ich kann mehr Höhenmeter zurücklegen, ich kann beim Sex noch mehr Stellungen einnehmen. Ich finde ja immer, gute Sexualität ist viel mehr eine Frage der inneren Haltung als der Stellung.
Ja, sehr schön. Das mit der Radical Honesty ist ich werde immer auch nach, hast du Tipps oder Tricks, was man machen kann? Und als Kulturwissenschaftlerin habe ich keinen Ratgeber geschrieben, sondern wollte erstmal verstehen, wie ist unsere Gesellschaft gestaltet und wo kommt das historisch eigentlich her, dass die Menschen aufgrund der fehlenden Lust Hilfe aufsuchen? War das schon immer so oder nicht? Wie ist unser Bild von Sex entstanden? Aber eigentlich ist die Radical Honesty ein schöner Hinweis, eben nicht, was man so in vielen Frauenzeitschriften ja immer noch liest, lerne die 100 Tipps und Tricks und die Stellungen und so kann man vielleicht auch noch den Würgereiz abtrainieren oder keine Ahnung,
genau.
Was so als besondere
und so kriegst
Fähigkeit
du in sich
geht.
Herum. Genau. Also wir Frauen kriegen immer noch viele Tipps, wie wir dafür verantwortlich sind, uns zu perfektionieren und zu leisten.
Ja.
Und Dienstleistung, brutal absolut, ausgedrückt.
Absolut. Und was es vielleicht eigentlich bräuchte, wäre in dem Moment wirklich zu sagen, es läuft nicht im Bett und dann zu sagen, ja, was ist los? Hey, ich fühle mich gerade wirklich total unter Druck oder ich fühle mich als die einzige Dienstleisterin hier oder ich fühle mich im Service. Ich spüre gerade, sobald du mich anfassen willst, bin ich dir irgendwie in einer Bringschuld oder was ist es eigentlich, was uns dahin führt, dass es nicht flutscht in Anführungsstrichen?
Genau.
Und das, wer bringt uns das eigentlich bei, dieses offene Sprechen? Das findet man ja, also Radical Honesty ist mir in meinen Kreisen bekannt. Es scheint mir aber noch nicht wirklich im Mainstream quasi angekommen zu sein. Das findet man wirklich in diesen undergroundigen
neugierigen
Kontexten.
Szenen.
Genau, wo es viel um auch Selbsterfahrung geht. Aber eigentlich ist das schade, weil es mir erscheint, das ist der Ausweg. Wie kann dieses ehrliche Sprechen und das erfordert ja auch extrem viel Mut und dass man aushält, ich sage dir Dinge, die nicht freundlich sind, die nicht nett sind,
die nicht verletzlich machen,
um den Mund spielen. Genau. Ich weiß, der andere könnte mir dann auch gefährlich werden, wenn ich so ehrlich spreche, könnte es in den falschen Hals bekommen werden oder die Harmonie wird zerstört, die wir uns die ganze Zeit so schön aufgebaut haben. Das sind ja auch so bestimmte Bilder. Nicht nur beim Sex halten wir an Bildern fest, sondern auch romantische Bilder, wie genau etwas ablaufen sollte. Konflikt ist vielleicht auch noch ein spannendes Thema, wieso Konflikt so einen schlechten Ruf hat. Wenn es eigentlich eine große Chance ist, wirklich zueinander zu kommen und etwas durchzuarbeiten.
Genau. Ich denke auch immer, Konflikte sind einfach unglaubliche Schätze eigentlich, weil es ja bedeutet, dass man sich bewusst mit etwas auseinandersetzt. Das, was wir alle, sage ich jetzt mal so global, nicht gelernt haben, ist, in Konfliktsituationen wertschätzend miteinander zu sein. Die meisten Menschen fühlen sich in der Sekunde bedroht.
Ja.
Und in Wahrheit ist es, aha, der erzählt mir, du erzählst mir vielleicht jetzt etwas und ich denke mir, was will sie eigentlich, ich verstehe es nicht. Und ich muss mich nicht wehren, ich könnte einfach sagen, hey, wie genau meinst du das?
Genau.
Ja, damit ich es verstehe.
Ja.
Aber das ist ein großes Thema. Also ich glaube, Kommunikation ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Das wissen wir beide, dass das fehlt in unserer Kultur. Wir lernen es nicht, aber auch Beziehungsfähigkeit. Jetzt weiß ich nicht, ich arbeite sehr viel mit dem Konzept Sexo Corporel, das ja auch wo Sexualität auf vier Säulen eigentlich ja passiert. Ne? Das eine ist dieses, wie spüre ich meinen Körper?
Ja.
Wie fühle ich mich da verbunden? Welche Sinne sind aktiv? Sehr oberflächlich gesprochen. Das andere ist, was weiß ich, was denke ich, was habe ich für Glaubenssätze, was ist überhaupt Sex? Und dann ist aber ganz stark diese Beziehungskomponente. Welche Bindungsstile habe ich? Wie verführe ich? Wie kommuniziere ich? Ja? Ja. Wie kann ich gut zuhören schlussendlich? Ja? Wie gehe ich eben mit Irritationen um? Also diese ganze Interaktion. Ja. Und dann, der vierte Teil ist dann, wann kommt mein Begehren, wann meine Lust? Und alles hängt zusammen. Das heißt, oftmals erlebe ich ja auch, wenn Menschen kommen und ihre Lust nicht spüren, dass die Thematik ganz woanders liegt, nämlich ich mag meinen Körper gerade nicht, zum Beispiel.
Ja, genau.
Oder ich kann nicht gut kommunizieren. Ja? Oder niemand verführt von uns. Ja? Es passiert nicht. Dieser Spontansex, der hochgelobte, an jeder Ecke präsentierte. Also da sind wir ja eigentlich in der Steinzeit, weil wir uns immer noch auf die Triebe verlassen. Das ganze Leben wird perfektioniert. Und ich meine jetzt nicht, dass wir das beim Sex tun sollen, ganz im Gegenteil.
Ja.
Aber da sind wir voll im Bewusstsein und in dem, was wir gestalten und was wir wollen. Und beim Sex verlassen wir uns auf diesen Rausch der Chemie. Und wenn der wegfällt, oh, jetzt wird's auch langweilig. Und dann ist es oftmals aus. Nein, dann wird's spannend.
Ja. Genau. Dann wird es wirklich spannend.
Dann kann man sich nahe kommen. Und das, was du gesagt hast, wenn ich mich verletzlich zeige, wenn ich vielleicht mal Dinge ausspreche, die unbequem sind. Fast alle Menschen, die mit mir arbeiten, wollen Nähe, wollen Intimität.
Genau.
Ja, wollen Vertrauen, wollen wirkliche Verbundenheit. Das gelingt nicht, wenn wir immer erfüllen.
Sehr schön, wenn wir immer erfüllen und vielleicht sogar, könnte man so provoziert sagen, wenn wir immer nur erfüllenden Sex haben.
Ja, ja, genau.
Dann fehlen diese Knackse und Risse, in denen das Unbekannte entstehen kann.
Und wo auch was Neues entstehen kann.
Genau.
Ja. Also das ist ja das, was uns auch verbindet, das Wort lebendig. Ich denke, wenn wir diese, wie du sagst, Knicke und Knackse zulassen, dann haben wir lebendige Sexualität. Weil dann gibt's immer wieder Intensitäten und Möglichkeiten und Spielräume und vielleicht auch mag ich nicht, hä?
Ja.
Aber nicht so ein kleinster gemeinsamer Nenner, Cozy, Harmonie, wir tun halt so, als ob das das alles wäre, Sex.
Ja.
Und damit will ich kein Leistungsprinzip aussprechen.
Absolut.
Sondern Echtheit.
Echtheit und auch nochmal ernst zu nehmen, eben, wenn Sex nicht einfach nur ist, Trieben, Begehren, Desire zu folgen, sondern auch wieder Sexualkultur. Wir können uns unser Sexleben gestalten, es irgendwie kuratieren, eine Atmosphäre dafür schaffen. Also ich wäre gerade neugierig, das so durchzuspielen. Man hat ein Problem und dann reicht es natürlich nicht nur zu sagen, so jetzt ist es toll und sich das so einzureden, sondern Ab jetzt geht die Reise ja erst wirklich los.
Genau.
Wir lassen uns darauf ein, du und ich, oder sind da manchmal auch mehr Menschen, die im Sexualleben teilnehmen.
Alle mitmacht, genau. Ja.
Wie geht es dann weiter? Ich habe auch den Eindruck, nochmal mit den Trieben und meine Recherchen in Richtung Sexualgeschichte und auch die Entstehung der Sexualwissenschaft, dass anscheinend immer noch Bilder vorherrschen, die so mit Masters und Johnson in den 60ern dieses sehr somatisierende, also rein empirisch beobachtbare Sexualwissen verbreitet haben, wo Sex eben auch sehr wissenschaftlich anhand bestimmter Stadien beschrieben wurde und gesagt wurde, dass Stadium Nummer 1 ist eben die Lust. Erstmal muss man Bock auf Sex haben und dann gibt's irgendwie Erregung und dann Orgasmus und dann vielleicht eine Entspannungsphase. Und wenn wir uns immer noch daran orientieren, also
dann bleiben wir bei den Überschriften.
Ja,
oder?
Genau.
So würde ich es jetzt mal nennen.
Ja,
dann bleiben wir bei den Überschriften.
Bei den Überschriften und haben alles, was Sexuelles erfahrbar macht und so reichhaltig ist, wird so auf so drei blöde Stadien runtergebrochen. Das ist, ja.
Aber ich bin jetzt mal neugierig. Du bist eine, warum sind wir da in der Sexualität gerade? Wo kommt das her? Möchtest du uns einen kurzen geschichtlichen Exkurs bitte geben?
Oh ja. Sehr schön. Ein ganz kurzes. Vielleicht würde ich noch, genau, um den Gedanken mit den Stadien zu Ende zu denken, weil ich auch merke, es gibt gerade wie so einen Paradigmenwechsel, also irgendwie ein Shift, ein Wandel, dass wir diese Vorstellung, die ich gleich so zurückbinden könnte ans 19. Jahrhundert, da tut sich etwas und dass ich auch beobachte, dass sexualwissenschaftlich auch mehr es von dem rein biologischen abgekoppelt wird und natürlich auch mit bedacht wird, Sex ist etwas Größeres, Sex spielt unsere Erziehung, unsere Sozialisation, mediale Bilder, unsere Kultur, die Art, wie über Sex gesprochen wird, spielt rein. Und es gab dieses tolle Buch, das wirst du auf jeden Fall kennen, von Emily Nagoski, Come As You Are. Und zum ersten Mal verbreitet sich diese Definition von Lust nicht als etwas, das uns wie ein Trieb oder aus dem Nichts heraus trifft und einfach da ist und laut dieser Wissenschaftler aus den 60ern auch die Basis ist, dass wir überhaupt Sex haben können, sondern sie betont, viele Menschen haben sogenanntes responsive desire, reagieren, also antworten auf ein bestimmtes Umfeld. Und das scheint mir auch diese Chance zu sein, haben jetzt Menschen diesen Knacks in ihrer Sexualität, merken, es läuft irgendwie nicht, dann nicht in Panik zu verfallen, sondern zu wissen, ein Punkt könnte sein, nicht etwas ist in mir und mit mir falsch, sondern gestalten wir uns eine Atmosphäre, ein Umfeld, das bei uns überhaupt Lust und Begehren und Spiellust, muss ja auch nicht immer Sexlust sein, sondern Erkundungslust, Experimentierlust hochkommt. Und was könnte so ein responsives Begehren bei uns auslösen? Das ist sehr schön. Das habe ich in dem Buch auch mit so der Hunger kommt beim Essen, so ein bisschen damit verglichen. Man könnte natürlich meinen, Hunger entsteht von alleine, aber natürlich ist Sex vielleicht auch, wie unsere ganze Gastfreundschaftskultur. Wie werden Menschen eingeladen zum Sex oder zum Essen? Was wird zubereitet? Frage ich, hast du Allergien oder isst du lieber vegetarisch oder vegan?
Ja.
Darf man irgendwie, wird es verpönt, wenn man kleckert? Darf man beim anderen mitprobieren und ein bisschen naschen? Also da gibt's doch so viele Feinheiten. Absolut, auch sehr
ganz
schön.
Ganz wichtig beim Essen.
Ja. Oder hat man Angst, etwas falsch zu machen, weil man die falsche Gabel benutzt hat und wird blöd angeguckt, weil man sich denkt, ich gehöre nicht zu einem bestimmten Kreis, zu einem inneren.
Schöner Vergleich, danke. Sehr schön. Ja,
sowas ist immer ganz hilfreich, finde ich.
Ich vergleiche auch gern, aber du hast es jetzt nochmal mit einer anderen Komponente gebracht. Vielen Dank.
Ja,
sehr schön.
Genau.
Ja. Ja. Ja, aber dieses, was du gerade auch gesagt hast von Emily Nagoski, dieses Come As You Are, da gibt's ja jetzt auch schon Nachfolgebücher und so, das ist ja ganz wichtig.
Das ging zum Glück durch die Decke.
Weil sie vielleicht wirklich die erste war, die darüber gesprochen hat, dass es dann nicht darum geht, eben diese intrinsische Motivation immer von selber zu haben, sondern wir sind soziale Wesen. Es gibt Menschen, die mehr jagen wollen, ich sag's jetzt mal absichtlich wieder plakativ in der erotischen Sprache, die mehr einladen wollen und andere, die das nicht wollen. Aber jeder Mensch kann für sich auch herausfinden, das ist also zum Beispiel auch in meiner Arbeit sehr oft etwas, was die Menschen noch nicht kennen, zu sagen, was brauche ich, um mir einen erotischen Raum zu schaffen.
Ja.
Und das kann ein Raum sein, das kann aber auch Zeit sein, das kann was mit Geruch, mit Geschmack, mit Licht zu tun haben, das kann was mit Temperatur zu tun haben, mit Fühlen, mit allem Möglichen. Was brauche ich, damit ich mit meinen Sinnen meinen Körper gut wahrnehmen kann?
Sehr schön.
Ja. Und dann natürlich, wenn jemand anderer mitspielt, egal ob eine oder mehrere Personen, okay, wer lädt mal wen in den erotischen Raum ein, bevor man dann einen gemeinsamen draus macht.
Ja.
Weil das ist oft eine große Gefahr, habe ich den Eindruck, ich verwende das jetzt absichtlich, das Wort Gefahr, dass jeder überlegt, was könnte ich denn tun, damit es dem oder den anderen gut geht.
Mhm.
Und die vielleicht so freundlich und lieb und höflich sind und das dann auch schön finden.
Mhm.
Aber in Wahrheit ist es nicht dein, wirkliches, dein erotischer Raum, auch nicht meiner, sondern ich versuche einen zu konstruieren, in dem du dich wohlfühlen könntest. Ja. Und das macht unglaubliche Umwege.
Ja.
Also das heißt, ich finde es immer so schön, wenn sich jeder Mensch für sich selbst überlegt, was brauche ich eigentlich?
Ja.
Welche Sinne sind bei mir besonders empfänglich? Mag ich es, wenn mir jemand ins Ohr flüstert?
Ja.
Hasse ich es, wenn mir jemand ins Ohr flüstert? Ja. Möchte ich ganz viel Körperkontakt, Hautkontakt, Hauthunger, sage ich ja oft. Es gibt ja so einen Hauthunger.
Mhm.
Andere sagen, boah, das ist mir alles viel zu viel.
Ja.
Ja. Das ist, und das bleibt auch nicht dein Leben lang gleich. Habe ich den Eindruck.
Absolut. Ja, nein, wir sind ja uns verändernde, wandelnde Wesen.
Genau. Mhm.
Ja. Ja, da dürfen wir auch gerne auch von unseren festgelegten Identitäten, die wir vielleicht irgendwann mal festgelegt haben, auch immer wieder uns nochmal mit uns einchecken. Vielleicht auch wie beim Essen. Ich dachte, habe mir auch irgendwann eingeredet, ich mag Kartoffeln nicht. Und dann immer wieder nochmal essen. Ach so, nee, eigentlich jetzt bin ich so weit, jetzt mag ich sie.
Genau, oder so mag ich sie, aber so nicht. Ja?
Stimmt.
Man kann ja auch differenzieren.
Oder nur, wenn ich mit dieser Person das esse,
genau.
Mit anderen Personen nicht.
Da schmeckt mir der Wein besonders gut, dort aber nicht. Das gibt's, kennt ja jeder von uns, der irgendwie auch mal Wein trinkt. In Griechenland schmeckt Rezina super.
Ja.
Und wenn du hier ein Glas bestellst, denkst du dir, was ist das?
Absolut.
Auch ein kleines Beispiel. Genau. Aber möchtest du uns jetzt ein bisschen erzählen, wie wir zu dieser Sexualität oder zu dieser Kultur von Sexualität gekommen sind, wo wir uns gerade heraus offenbar, weiterentwickeln?
Schritt für Schritt, langsam.
Ja.
Genau. Weil für mich ist es so hilfreich als Kulturwissenschaftlerin, mich auch davon frei zu machen, alles hängt an mir und das sind nur, was ich über die Welt denke, sondern es im Größeren und Ganzen zu sehen und zu sagen, ich bin natürlich auch nur ein Effekt meiner Kultur und darf das große Ganze sehen. Und ich liebe diese Frage, was ist Sex, das zu diskutieren und dann haben Menschen bestimmte Antworten darauf und dann zu sagen, wie wir Sex definieren, ist oft eine, es gibt so eine provokante Formulierung, ist wie eine Erfindung, eine moderne Erfindung. Das gab es vorher nicht. Und dann sagen Leute, natürlich gab es vorher Sex. Das stimmt, aber dieses moderne Verständnis von Sex, das zeichnet sich dadurch aus, einmal, dass Sex ganz stark mit unserer Identität verwoben ist. Also diese Frage von, wer bin ich, wird anscheinend daraus beantwortet, wie ich vögel.
Spannend.
Und dadurch kriegt
ist das wahr?
Also so könnte man sagen, die Art, wie über Sex gesprochen wird oder wie welche Ratgeber entstehen, wie Ärzte das behandeln, wie es gibt dann ja auch natürlich die Erfindung der Psychoanalyse, wo dann sowohl meine Workshop-Arbeit als auch deine Begleitungs- und Beratungsarbeit und auch therapeutisch, oder?
Mhm.
Ja. Daraus resultiert und wo Fragen über das Zentrum unseres Lebens und das Zentrum unseres Wesens oft eben über Begehren und Lust und das kann das ganze Konglomerat um Sex beantwortet werden. Und natürlich sexuelle Identitäten. Zum ersten Mal gab es sowas wie ich bin hetero, homo, bi, pan, wie auch immer. Diese Definition gab es vor dem 19. Jahrhundert nicht wirklich. Natürlich gab es gleichgeschlechtliche Liebe, aber es gab nicht dieses Verständnis von ich bin das.
Ja.
Und deswegen muss ich mein Leben auf eine bestimmte Art und Weise gestalten. Und das Verständnis von Sex und Liebe hat sich auch gewandelt. Da ist mit dem 19. Jahrhundert diese Ideen romantischer Liebe entstanden.
Genau.
Und wichtig ist auch zu wissen, da waren gesellschaftliche Umbrüche in Richtung Industrialisierung und Kapitalismus, die entstanden sind. Das heißt, die Art, wie Gesellschaft sich strukturiert hat, war immer mehr ausgerichtet in Richtung Produktivität, Steigerung der Effizienz und der Leistungsfähigkeit.
Und Besitz.
Genau. Und ja, da lässt sich sehr, sehr, sehr viel zu sagen, dass vorher eben Klassensysteme nochmal viel stärker mit dem Adeltum differenziert wurden und Sexualität eher etwas damit zu tun hatte, wie kann ich meinen sozialen Stand aufrechterhalten, wie wird also vererbt auch, wie kann ich ökonomisch meinen Stand aufrechterhalten, und deswegen wurde Sex so viel über Fortpflanzung auch eher definiert oder war eine Frage dessen und weniger wie
was Lust ist,
wie erregbar bin ich, wie viele Orgasmen habe ich, nicht so ein wichtiges Thema, sondern Blutsverwandtschaft und an wen kann ich mein Erbe weitergeben und mein, ja. Und
deswegen war wahrscheinlich die weibliche Lust auch nicht so wichtig damals, oder?
Ja, spannend. Könnte man meinen, weil, und deswegen auch Entstehung patriarchaler Kulturen, natürlich geht es darum, wie der Samen weitergegeben wird.
Genau. Also ich sage ja manchmal, bitte korrigiere mich, aber ich sage ja manchmal, die Natur hat das ja so vorgesehen, dass Geschlechtsverkehr, sprich Penis in Vagina, für Männer besonders wohltuend ist, weil der Samen ja da rein muss, wenn wir uns vermehren wollen. Das ist jetzt meine sehr vereinfachte Darstellung. Für Frauen darf die Vagina nicht zu empfindlich sein, sonst würden wir Geburten nicht überleben.
Ach, spannend.
Und das ist jetzt so meine Hypothese einfach. Also bitte, ich lerne gern dazu. Und ich denke mir, oder es ist ja doch auch so, dass die Klitoris das einzige Organ ist, das Menschen besitzen, das ausschließlich zur Lust dient.
Genau.
So. Also das heißt, deswegen haben Frauen, weil sie keine Lust vielleicht beim reinen, vielleicht doch, ja, aber es ist auch immer die Frage, wie wird rundherum stimuliert.
Genau.
Aber der Sinn ist von der Natur, Samen soll da rein, damit wir uns vermehren. Und Frau soll es überleben, dass das Kind rauskommt. Sehr, sehr, sehr banalisiert dargestellt.
Klar. Ja.
Aber so hat ja lange Zeit auch Sexualität Sinn gemacht.
Wenn es eben als, vor allem als, jetzt geht es ja vor allem um Fortpflanzung.
Genau.
Und das Spannende bei der Klitoris ist natürlich, dass zum Glück jetzt immer mehr diese anatomisch korrekten Darstellung mit den großen Schenkeln der Klitoris, dass es eben nicht nur der kleine Bereich ist, sondern auch dadurch deutlich wird auch die Unterscheidung von irgendwie penetrativen Orgasmen und klitoralen totaler Quatsch ist, weil alles mit der Klitoris zusammenhängt.
Ja. Übrigens in meinem Buch, das auch in den Shownotes verlinkt, das ist auch nochmal schön dargestellt, aber
sehr gut.
Bei dir ja auch ganz klar besprochen.
Genau, also wie die Natur sich das ausgedacht hat, da kann ich natürlich auch keine Antworten geben. Und das sind alles, so kann man nur Vermutungen anstellen auf jeden Fall. Also spannend.
Genau.
In dem Moment, wo es an Fortpflanzung man darüber nachdenkt. Trotzdem, ich finde bei solchen, ich sag mal, naturalisierenden Zugängen auch immer wieder wichtig, nicht zu sagen, die Natur, wie wir sie uns dann erklären, auch im anatomischen Aufbau, hat wie so, die ist wie die letzte Instanz, die jetzt definiert oder hat die Autorität, uns zu sagen, was Sex ist.
Weil, nein, das wollte ich damit auch nicht ausdrücken.
Nein, natürlich nicht. Auf gar keinen Fall.
Aber die frigide Frau, die ja lange Zeit herumgegeistert ist, die gibt's ja nicht.
Genau, die gibt es nicht.
Aber es waren Frauen, die durch rein penetrativen Sex einfach nicht Lust empfunden haben.
Genau.
So würde ich das jetzt mal definieren.
Ja. Und das Problem ist dann eher, es hat an Sprache gefehlt oder an Bildern gefehlt, an Erzählungen gefehlt, dass es mehr ist als nur Penetration.
Es fehlt, glaube ich, auch heute manchmal
und
noch.
Und das ist doch erstaunlich, dass wir über Bilder sprechen, die so viele Jahre her sind und wo wir uns so weiterentwickelt haben. Und dann haben wir auch schon so viele sexuelle Revolutionen hinter uns und merken, irgendwie geistern trotzdem immer noch diese alten Bilder umher. Und auch die Beschimpfung der alten Jungfer und die Ängste, die geschürt werden. Darum ging es in meinem Buch so viel, indem es so um so ein ich wollte wie so unter meine Flügel diese ganzen missachteten und schlecht behandelten Phänomene oder Figuren, die eben keinen Sex haben, als asexuell gelten und auf Sex verzichten und dann beleidigt werden als ewige Jungfer oder auch das Bild von einem ewigen Kind. Es gibt natürlich auch den Anspruch, dass nicht nur Frauen, sondern auch Männer natürlich ab einem bestimmten Alter viel und regelmäßig Sex haben müssten. Sobald sie dann älter werden, wieder weniger, weil dann gilt das irgendwie als eklig. Also wo haben wir Bilder von knackige, junge Körper sollten Sex haben und irgendwann irgendwann nicht mehr. Also es gibt den Druck von hab Sex und dann hab bloß keinen Sex mehr. Kindern wird Sexualität abgesprochen, Senioren wird Sexualität abgesprochen, behinderten Menschen wird Sexualität abgesprochen und auch lesbischen Frauen wird auch so gesagt, ach, irgendwann seien es anscheinend diejenigen, die, weil gerade Männer als Initiierende und Aktive gelten, auch da würde der Sex irgendwann am ehesten einschlafen. Und all diese Bilder, die im Gesellschaftlichen so wirren und schwirren und sich leider auch auf unsere privaten Erfahrungen auswirken, da ein großer Wunsch, andere Bilder zu kreieren und den Druck loszuwerden, der damit einhergeht.
Ja, sehr, sehr, sehr wertvoll. Mhm. Ich glaube, dass wir da alle, obwohl ich nicht gern verallgemeine, aber alle noch in irgendwelchen Bildern und Mustern hängen, die einfach nicht alles sind. Ganz im Gegenteil. Aber vielleicht ist irgendwann der Druck so groß, dass man sich daraus bewegt. Und ich glaube, ich habe so auch so das Gefühl, weil du sagst, das ist ein Paradigmenwechsel, ich habe so das Gefühl, es braucht viel mehr. Ich arbeite ja auch sehr viel mit Frauen, auch in Workshops. Und ich habe so das Gefühl, es braucht sehr viel Ermunterung, gerade auch für Frauen, aber nicht nur, herauszufinden, was will ich eigentlich? Ja. Weil ich weiß, also wenn wir jetzt bei der heterosexuellen Beziehung bleiben, das ist der Großteil meines Klientels, aber dass viele Männer sagen, ich würde gerne wissen, was meine Frau möchte. Ich möchte ja. Ja. Und sehr viele Frauen immer noch in dem hängen, Dinge erfüllen zu müssen oder glauben, Dinge erfüllen zu müssen. Mhm. Und ich habe den Eindruck seit ein paar Jahren, dass das immer intensiver wird, dass viel mehr Menschen, aber auch viele Frauen sagen so, was will eigentlich ich?
Ja,
und zwar in jedem Alter. Also da bin ich jetzt gleich wieder beim Auflösen von älteren Menschen dürfen keinen Sex mehr haben.
Ja.
Ich erlebe ja viele Menschen, die schon älter sind. Was ist älter, ist immer eine Frage. Ne? Angeblich 15 Jahre älter, als man selber ist. Also ist dann sehr variabel.
Ja. Ah, schöne Definition. Ja.
Was brauche ich eigentlich? Was will ich? Ja? Viele erlauben sich gerade erst in reiferen Jahren dann sich wirklich hemmungsloser zu zeigen, weil es nicht mehr um Kinder und um Werte für und so weiter.
Ja. Sehr schön. Ja, das glaube ich auch. Das ist eigentlich auch schon wieder ein schönes Beispiel für da, wo die Krise entsteht, weil wir einem Bild nicht mehr entsprechen können, entsteht eigentlich, sind wir schon in Richtung Paradies unterwegs, weil dann sind wir wirklich aus der Not heraus gezwungen. Wir können dieses Bild nicht mehr aufrechterhalten. Wir gelten nicht mehr als besonders begehrenswerte Körper. Und dann entsteht die Chance von jetzt kann ich darauf pfeifen. Ich muss nicht mehr in so eine bestimmte Form von Attraktivität investieren. Gebe also wirklich keinen Fick mehr, quasi wie dieses I'm not giving a fuck anymore. Und dann dadurch, aus der Not heraus, kann so eine Entspannung entstehen, dass ich auch merke, so viele ältere Personen sagen, dann ging es eigentlich wirklich los. Es war mir so egal, was andere über mich denken, weil ich war galt sowieso schon als irgendwie abgehangen. Und die Personen, die aber trotzdem Interesse zeigen, also plötzlich gab es solche Hemmungslosigkeit. Und so
das ist Freiheit.
Das ist dann wirkliche Freiheit, aber radikal, genau.
Genau. Und ich glaube, es hat ganz viel mit Selbstfürsorge, auch mit Selbstwert zu tun, dass ich akzeptiere, und das sind wir wieder da, wo wir vorher waren, dass ich spüre und akzeptiere, wer ich bin. Und mich halt so zeigen kann.
Ja.
Dafür so eingestehe. Also sag, das will ich, das probiere ich jetzt. Ja.
Und
das hole ich
nicht mehr
mir.
Viel zu verlieren. Also ist ja eh so.
Es gibt nur noch zu gewinnen.
Genau.
An Lebendigkeit und an Freude.
Absolut. Ja. Schön.
Das war jetzt schon fast ein schöner Schlusssatz. Möchtest du uns bitte noch, ich habe jetzt einfach gerade gesehen, es ist die Zeit verflogen und ich würde dich jetzt herzlich einladen, dass du dir uns vielleicht nochmal sagst, was du gibt es einen Quintessenz, eine Vision, einen Wunsch, den du jetzt den Hörern und Hörerinnen mitgeben möchtest?
Oh, schön. Eine schöne Einladung. Die Quintessenz aus unserem Gespräch schien mir zu sein, wirklich dieses Schaffen, das Responsive und einen Raum zu schaffen, wo wir uns nochmal wirklich anders begegnen können. Ich habe in einem Workshop, der hieß How to Become a Better Lover, also wie werde ich eine bessere Liebhaberin? Und er hat so sehr parodistisch auch mit dem Vorurteil gespielt, ihr denkt jetzt wohl, ihr kriegt jetzt die tollsten Tipps und Tricks an die Hand. Was am Ende gemacht wurde, war, dass die Menschen eingeladen wurden, füreinander eine Sphäre der Verführung zu schaffen. Also Menschen haben kleine Höhlen gebaut, sich Sachen überlegt, kann ich, wie möchte ich die Person begrüßen, mit Handkuss oder über die Schwelle tragen oder verbeugen oder was auch immer. Und es möchte ich ein kleines, gemütliches Kuschelnest bauen? Habe ich Blumen besorgt? Habe ich irgendwie ein nettes, eine schöne Musik? Also genau, weg von diesem, wie so pornografisch-sexuellen, wie kriege ich, welche tollen sportlichen Stellungen schaffe ich, sondern eher wieder größer denken. Vorspiel vielleicht auch nicht nur mit Küssen, Knutschen, Fummeln, sondern Vorspiel auch als in Partnerschaften vielleicht eher, habe ich die Wäsche gemacht, auch als die Person, die sich nicht immer um den Haushalt kümmert. Also das wäre quasi meistens eher in Hetero-Beziehungen Männern an die Hand zu legen. Schaut mal, lasst ihr irgendwie die Bartstoppel im Bad und ärgert damit eure Frau. Ja, kein Wunder, dass sie keine Lust hat, mit euch ins Bett zu steigen. Und denkt nicht, es reicht irgendwie, wenn ihr sie toll küssen könnt. Nein, Vorspiel kann größer gedacht werden. Tun wir uns im größeren Ganzen einander gut? Und können wir das verspielte, verführerische, lustvolle vom Sexakt entkoppeln und es schon viele, viele Schritte vorher in unser Leben integrieren, was nicht nur für Partnerschaften gilt, sondern natürlich auch, man kann auch sein eigenes Single-Leben natürlich auch romantisieren und überlegen, wo finde ich Lust jenseits von, jetzt muss ich wieder daten und irgendwie, damit ich irgendwie mal wieder, wie es in den Statistiken heißt, mindestens 4-mal im Monat gilt ja als gesund, irgendwie abhake, sondern ja, größer denken, kann ich es mir schön machen, irgendwie auf dem Weg zur Arbeit.
Das hätte mit Sinnlichkeit zu tun, muss
absolut, ja, das Leben wieder in seiner ganz großen sinnlichen Ganzheit. Überfülle und Ganzheit wieder zu genießen und sich wirklich zu emanzipieren von diesem, aber es muss im Sex gefunden werden. Das hat was so Freches und Unerhörtes.
Ja, sehr schön. Dankeschön. Ich würde jetzt aber auch gerne noch was dazu sagen.
Gern. Ja, wir könnten ewig weiterreden.
Ja, wir könnten ewig weiterreden, aber ich mag ja das Wort Vorspiel gar nicht, weil all das ist ja Sexualität.
Ja, voll.
Finde ich. Ja. Und wie du jetzt gerade den Haushalt angesprochen hast, ich hatte tatsächlich auch mal darüber Artikel geschrieben, da gibt's Studien, weil da kippt ja dann das die Gleichwertigkeit, nicht wahr? Wenn einer ein Teil, wenn man jetzt von zwei Menschen ausgeht, die den Haushalt teilen, wenn einer dem anderen sagen muss, du trag doch mal den Müll runter, dann ist es keine Gleichwertigkeit. Sondern dann hat man das Gefühl, man rutscht in eine Mama oftmals oder Papa-Rolle. Ja. Wie soll ich den Menschen dann sexy finden? Ne? Muss ich jetzt einfach dazu sagen.
Wichtig, sehr, sehr wichtig. Und auch die mentale Arbeit von, ich muss dir immer wieder eine Liste machen und dir sagen, wie es läuft, ist auch Arbeit.
Genau. Also das heißt, jeder Mensch, der sagt, ich möchte ein gutes, lebendiges Sexualleben, soll sich mal überlegen, was brauche ich, was brauchen wir, wenn es um ein Wir geht, damit es ein schönes, ganzheitliches und vielleicht grundlegendes
Liebesleben.
Genau. Gemeinsam sind wir super, oder?
Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Hey, danke. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Alle relevanten Links über Beate und meine Arbeit finden sich in den Shownotes. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du auf deinem Lieblingskanal eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. Vielen Dank und viel Vergnügen!